Resound List. Martin Haselböck über den Klangmagier Franz Liszt.
Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Martin Haselböck begrüßt Sie zur zweiten Folge von Resound List. Faust, Gretchen, Mephisto. Heute stellen wir vielleicht die größte Komposition für Orchester, die Faust-Symphonie oder eigentlich eine Faust-Symphonie in drei Charakterbildern von Liszt ins Zentrum unserer Betrachtung. Liszt war in Mitte der 50er Jahre auf dem Höhepunkt seines kompositorischen Könnens. Er hatte bereits einige seiner symphonischen Dichtungen geschrieben. Er war Dirigent des Weimarer Orchesters und er benutzte eine festliche Gelegenheit, nämlich die Aufstellung eines Denkmals für Goethe und Schiller vor dem Schauspielhaus in Weimar. Sie können die Statue heute dort noch sehen, im Jahr 1857 für die Komposition einer Festkomposition für Goethe. Nicht untypisch für Liszt beschäftigte sich oft mit literarischen Texten, bevor er Kompositionen begann. Wir kennen die Dante-Symphonie, wir kennen viele andere Auseinandersetzungen mit großen Dichtungen, die er dann in Musik umsetzte. Aber die Beschäftigung mit Goethe reichte lange zurück. In den 30er Jahren hatte er den Faust erstmals auf Französisch gelesen. Aus den 1840er Jahren stammen Skizzen für ein Stück. Und dieses Stück sollte vielleicht das Wichtigste seiner kompositorischen Laufbahn werden. Gleichzeitig auch ein Stück, das weit, weit in die Zukunft reicht. Und wenn wir den ersten Einstieg, den Beginn der Symphonie sehen und hören, dann können wir gleich verstehen, was so ganz anders ist an dieser Tonsprache zu seinen Zeitgenossen wie Mendelssohn, Schumann oder Brahms. Sie hörten den Anfang der Faust-Symphonie und schon im einstimmigen Beginn sehen Sie, das sind futuristische Klänge. Nicht mehr normale Dur-Moll-Dreiklänge bestimmen hier die Tonalität. Es sind übermäßige Klänge. Es sind das Durchschreiten aller Tonarten, fast schon 12 Tonmelodien, die wir hören. Eine Tonsprache, die schon am Anfang weit in die Zukunft reicht. Liszt verbindet das mit der Wankelmütigkeit Fausts. Er stellt ihn in 30 Minuten des ersten Satzes als einen in sich unsicheren Menschen dar, an jemanden, der sich nirgends anlehnen kann. Die Tonsprache hier wird symbolisch eingesetzt, um psychologische Zustände zu schildern. Es ist ein Arbeiten mit dem Tonmaterial, das ungewöhnliche Schritte setzt. Die Themen werden verändert, sie werden umgedreht, sie erscheinen in allen Formen. Und er braucht wirklich 30 Minuten, um schließlich eine Apotheose am Schluss zu erreichen, wo wieder die übermäßigen Dreiklänge erklingen, um dann schließlich im Nichts zu ersterben.
Thank you.
Mit meinem Orchester Wiener Akademie haben wir auf Originalinstrumenten der Liszt-Zeit im wunderbaren Liszt-Saal in Reiding alle Orchesterwerke Liszt aufführen können und auch dadurch die Faust-Symphonie und die Dante-Symphonie einspielen können. Wenn Sie jetzt das Ende des ersten Satzes gehört haben, dann werden Sie noch einmal diese Dissonanzen der sogenannten übermäßigen Dreiklänge gespürt haben. Ein Dur- oder Moll-Dreiklang besteht aus der Übereinanderschichtung einer großen Terz und einer kleinen Terz. Das heißt, die helle und die abgedunkelte traurige Tonfarbe ist in einem Akkord enthalten. Der übermäßige Dreiklang schichtet zwei große Terzen übereinander und lässt so die Tonalität offen. Ich weiß nicht mehr, bin ich in E-Dur, bin ich in C-Dur. Es kann sich irgendwo hin entwickeln und der Komponist ist in einer ganz anderen Tonsprache verhaftet, als wir es auch von der klassischen Romantik kennen. Die klassische Romantik wird im Gretchensatz angesprochen. Gretchen wird nicht chromatisch, sie wird nicht dissonant, sie wird in sich ruhend mit einer wunderschönen, fast konventionell klingenden Melodie dargestellt, die wir jetzt hören werden. Sie hörten das Gretchen-Thema, das ich hier im zweiten Satz allein stehen lasse, denn Sie werden es im dritten Satz, Mephisto, den ich ganz spiele, noch einmal in der Gesamtheit hören. Mephisto ist der Verzauberer, der Verführer. Er ist auch jener, der keine eigenen Themen hat. Er nimmt sich das gesamte Material der ersten beiden Sätze, verdreht es, bearbeitet es, spielt damit, aber er erreicht seine Grenzen. Das Gretchen-Thema bleibt intakt. Das heißt, mit Faust wird gespielt, mit Faust wird manipuliert, aber die Melodie Gretchen scheint immer durch, die quasi Unschuld bleibt auch in den Klängen bestehen. Liszt wird hier zum musikalischen Psychologen. Wir entdecken hier in diesem Hauptwerk, was eigentlich diese neudeutsche Schule am Höhepunkt ihrer Kunst sein kann. Sie ist nicht Filmmusik, sie ist nicht beschreibend, sondern sie geht tief in die Charaktere, die sie beschreiben will, hinein und sie arbeitet mit neuen Methoden, mit Methoden, die fern der Klassik sind, obwohl Liszt hier in der ganzen Symphonie auch eine klassische symphonische Form wählt, aber sie sind Formen, die Neuland betreten und die uns eine völlig neue Klangwelt erschließen. Wie auch in der Dante-Symphonie beschließt Liszt die Symphonie nicht mit dem großen instrumentalen Finale. Er schließt einen Chor an. Es ist bei Dante ein Frauenchor, es ist hier ein Männerchor, der diese Spannung des 19. Jahrhunderts Sexus, könnte man fast sagen, mit Goethes Worten ans Ende setzt. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Das Unzulängliche, hier wird's Ereignis. Das Unbeschreibliche, hier ist es getan. Das ewig Weibliche zieht uns hinan. Ein Männerchor, daraus hervortretend wieder quasi das Individuum, der Tenor, beschließt dieses unglaubliche Musikstück. Wir spielen jetzt für Sie den letzten Satz Mephisto mit dem Abschlusschor. Sie hören Steve Davis Limb Tenor. Die Männer des Chorus Sine Nomine und das Orchester Wiener Akademie unter meiner Leitung. Thank you. Sie hörten den dritten Satz aus Eine Faustsymphonie in drei Charakterbildern von Franz Liszt, gespielt vom Orchester Wiener Akademie mit Steve Davislim Tenor, dem Chorus Sine Numine, unter meiner Leitung aufgenommen im Liszt-Zentrum Reiding. Für Liszt war die Beschäftigung mit Faust eine immerwährende. Von seiner Jugend angefangen bis fast zu seinen letzten Lebensjahren. Und schon 2 Jahre nach dem goethischen Faust beschäftigt sich Liszt mit einem langen und großen Faustgedicht von Nikolaus Lenau. Er nimmt dieses Gedicht und holt sich aus dem Gedicht 2 Szenen heraus. Die Szene aus der Dorfschenke, wo Mephisto turbulent eingreift und eine Ekstase herstellt. Und eine 2. Szene, die Liszt dann der nächtliche Zug nennt. Faust ist verzweifelt, er weiß nicht ein und aus. Er sitzt auf seinem Pferd und dieses Pferd trabt, ohne gelenkt zu werden, durch einen Wald, wo die Nachtigallen singen. Er hört aus der Ferne das Pange Lingua, einen Choral gesungen von den Mönchen in einer Kapelle. Das Pange Lingua verklingt und wie Liszt schreibt, Faust ergreift die Mähne seines Pferdes und weint in voller Verzweiflung. Diese Szene schildert Liszt fast mit filmmusikalischen Techniken. Wir hören das Traben des Pferdes, die Vögel erklingen, der Choral erklingt aus der Ferne und steigert sich, abschließend die Verzweiflung ausgedrückt in intensiven romantischen Klängen. Sie hören Der nächtliche Zug aus 2 Episoden aus Lenaus Faust, komponiert 1859 von Franz Liszt und gespielt vom Orchester Wiener Akademie. Im folgenden Mephisto-Walzer beschreibt Liszt eine Szene, wie sie Lenau in seiner Dichtung darstellt. Faust und Mephisto betreten einen Garten, wo gerade eine Hochzeitsfeier stattfindet. Mephisto greift sich eine Geige, stimmt sie und spielt darauf einen wilden Tanz. All das ist zu hören. Und dieser Mephisto-Walzer hat Liszt Zeit seines Lebens bis zu den letzten Kompositionen beschäftigt. Der originale Mephisto-Walzer Nummer 1 wurde zuerst für Klavier komponiert, dann in die zwei Episoden nach Lenaus Faust übernommen. Aber Liszt hatte damit nicht genug. Er schrieb fast 20 Jahre später einen zweiten Mephisto-Walzer, den er um 1880 wiederum für Klavier fertigstellte und Camille Saint-Saëns widmete. Diesen Walzer instrumentierte er 3 Jahre später, also als eines seiner letzten Werke, und ich möchte ihn an das Ende dieser Sendung stellen. Wir haben noch immer die Motorik, die Wildheit der früheren Stücke, aber die Tonalität ist fast völlig verschwunden. Mit wilden Dissonanzen erreicht er hier eine Sprache, die mehr atonal als tonartengebunden ist. Er drückt sich aus mit Mitteln, die dann von Scriabin und anderen übernommen bis tief ins 20. Jahrhundert hineinreichen. Und mit diesem abschließenden Stück möchte ich Ihnen Liszt von einer ganz anderen Seite vorstellen, von einer wilden, neuartigen, modernen, die wir auch heute noch als ganz neu und frisch empfinden können. Sie hörten den zweiten Mephisto-Walzer, gespielt vom Orchester Wien Akademie unter meiner Leitung. Ich würde mich freuen, Sie auch in unserer nächsten Sendung Riesa und Liszt, die Liszt als Bearbeiter seiner und fremder Werke in den Mittelpunkt stellt, wieder begrüßen zu können. Ihr Martin Haselböck.
Riesa und Liszt. Martin Haselböck über den Klangmagier Franz Liszt.